Okay, jetzt zu meinem Thema, macOS 10 Hacks, ich mache Holz. Alle Vorsicht, wir haben eine ziemliche, ja, noch chaotischere Session, als ich ab dem Projekt schon mal geliefert habe. Sprich, ich habe relativ wenig Folien oder nur stichwortartige Folien und versuche möglichst viel, wie es auch angekündigt ist, euch in Action zu zeigen. Sofern das alles so wirklich funktioniert. Sehen wir mal vom Thema her. Ich mache keine Security-Geschichten, jedenfalls nicht explizit, sondern ja, ich habe mir mal hier die Definition von Hack-Value rausgeholt, weil es ja um macOS 10 Hacks gehen soll. Und hier in Englisch, soll ich es vorlesen? Also als Hack-Value definiert, wird hier laut dem Jardon-File von, wer hat es geschrieben? ERS, glaube ich. Dinge, die man tut, für die man jede Menge Aufwand treiben muss, die aber scheinbar völlig nutzlos sind. Aber eigentlich kann man es nie wirklich beschreiben, man muss es einfach erfahren. Das ist es, ja, solche Sachen werde ich auch ein bisschen zeigen. Dieser schöne Code von Louis Armstrong, wo er erklären soll, was Jazz ist. Ja, wenn man fragen muss, was Jazz ist, dann kann man es sowieso vergessen. Also wer fragen muss, was Hack-Value ist, entweder man erlebt oder halt auch nicht. Solche Spaßsachen im weitesten Sinne sollen das jetzt halt soll es werden. Okay, nächste Folie wollte ich schon ausstellen. Und zwar habe ich hier wirklich angefangen mit Linfiles und Localization. Normalerweise denkt man ja immer, ja, macOS 10, die ganzen Apple-Sachen, alles proprietärer Kram über den Darwin, also Darwin selbst. Unix Foundation und macOS 10 ist Open Source und Unix und alles drum und dran. Und versteht sich gerne ganz selbst als fünftes BSD. Aber alles, was drüber ist auf der Aqua-Ebene, ist Closed Source. Und landläufige Meinung ist eben, dass man mit dem Closed Source-Kram von Apple ohnehin nichts machen kann. Das muss man nehmen, wie es ist und Ende. Und da bin ich nur zum Enduser degradiert und muss Ende gewählt. So ist es aber gar nicht. Und zwar gibt es in macOS 10 einige Sachen, in die ich direkt eingreifen kann, so die kleinsten Formen von Hacks. Und da fange ich mal an mit Conversation, so nimmt man es. Geht hier dann Strom aus. Genau, ich nehme jetzt mal irgendein Programm, was Apple mitliefert, vielleicht mal das Atlas-Buch. Und das sind so die wichtigsten Hacks, die man sich vorstellen kann. Es gibt hier richtig schön als Feature im Betriebssystem, wenn man mit der, so man den hat, rechten Maustaste auf ein Programm klickt oder mit dem Control-Klick auf den Alt draufklickt, bekomme ich hier schön in der GUI die Funktion Paketinhalt anzeigen. Und habe dann hier eine Hierarchie aus Contents. Ein paar P-Lists, das sind XML-Beschreibungen von Metadaten, sprich, wo ist das Executable, wie heißt das, irgendwelche Copyright-Strings etc. Kann ich dir das zeigen. Also hier, so gesagt, stecken da drin. Ja, keine Registry, das sind Metadaten zur Applikation. Es gibt eine Registry, die, auf die komme ich nachher noch. Ja, die heißt auch Registry. Ja genau, das ist hier so ein Pilist. Worauf es mir jetzt aber ankommt, ist folgendes. Das eigentliche Executable ist hier, Addressbook. Aber Cocoa-Programme, beziehungsweise der Carbon gibt es auch, arbeiten häufig mit so einem NIP-Files. Das heißt, die komplette GUI-Entwicklung wird nicht textuell gemacht, sondern ich habe hier einen schönen GUI-Builder, wenn man das kennt aus, was weiß ich, Visual Basic und was es da alles gibt, Real Basic und so weiter und so fort. Und damit baue ich mir mein eigentliches Programm zusammen. Das sieht dann in der Entwicklung mehr oder weniger so aus, dass ich sogar anfange mit dem Fall. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo mein Main-Fenster ist. Hier ist ein Pan, okay. Ich hätte ganz gerne das Main-Fenster. Window, naja. Ja, genau. Das ist hier mein Addressbuchfenster. Und es ist tatsächlich so, wenn ich ein Programm schreibe, in Cocoa fange ich in der Regel sogar an mit dem Interface Builder und klicke mir meinen GUI zusammen und fange dann an, hier Verbindungen herzustellen zwischen Elementen und Klassen, wo dann Events mit hergeschickt werden, etc. etc. Was ist aber hier für die kleinen, ja, in Anführungsstrichen, Kiddie-Hacks, so zum Anfang, zum Warmwerden. Ganz interessant ist, ich kann beliebige weitere Buttons hier reinfügen, ne? Also einen extra Button, oder ich kann zum Beispiel sagen, dieses eklige Metal, Apple ist ein bisschen berüchtigt dafür, sich selbst am wenigsten an die eigenen Human Interface Guidelines zu halten und alle zwei Wochen wieder neue Skins einzuführen für eigene Programme. Ich kann hier beispielsweise den Addressbook die Textur wegnehmen. Jetzt habe ich ein ganz normales Aqua-Fenster. Aha. Also so die kleinen Kiddie-Geschichten, mal ein bisschen Text einfügen. Ja. Also das ist mein Addressbook. Ein bisschen größer. So. Speichern. Ich hoffe, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es im Englischen gemacht. Ja. Jetzt müsste ich meine Language erst umschalten. Mal gucken, was ich da hinkriege. Das ist ein ganz nettes Feature sogar von Windows 10. Ich kann die meine Sprache ziemlich live umstellen. Das ist die englische Version. Mein Button habe ich jetzt nicht. Doch, da ist der Button. Ja. Hätte man vielleicht ein bisschen schöner platzieren müssen, weil da gibt es noch so schöne Springs, die man attachen kann auf allen möglichen Seiten, dass es dann sich an bestimmten Seiten orientiert und damit scrollt, damit vergrößert etc. Aber so vom Grundprinzip her, ja, ein ganz lustiges Design, ganz klein, ganz easy, also ein GUI-Programm. Kann man hier schon. Ja, du könntest zum Beispiel, ja, komm mal her, jetzt habe ich mal zwei wieder zugemacht, shit. Mal reingehen, Paketinhalt, und zwar das läuft in, im Interface-Builder so, dass man mit gedrückter Control-Taste war das, glaube ich. Ja, genau, mit gedrückter Control-Taste kann man bestimmen, wohin Events geschickt werden sollen. Beziehungsweise auch andersrum kann man sagen, von wem Events empfangen werden sollen für bestimmte Elemente. Und das kannst du auch für neue Elemente machen. Zum Beispiel, ja, das mache ich völlig kaputt. Naja. Zum Beispiel hier dieser Button, den kann ich hier in die Klasse haben. Ich finde, das, was ich hier jetzt mache, das ist wirklich nur zum Warmwerden. Das sind ganz primitive Sachen. Hier editiere ich lediglich dieses NIP-File, das GUI, den GUI-Aufsatz auf meinem Programm. Ich ändere nichts an der Programmlogik. Also hier sind wirklich nur kosmetische Spielereien angesagt. Ein paar Buttons duplizieren, eigene Sachen einfügen, Texturen ändern und so weiter in Richtung. Das ist also nicht. Das ist noch relativ primitiv. Das kann ich noch nicht sichern. Ja, was habe ich noch? Ich habe Localization Strings. Das ist auch ganz spaßig. Ich gehe mal hier in meine System Library. Core Services. Login Contents. Resources. German. Okay, ich hoffe, man kann es auch sehen hier oben. Und hier drin habe ich unter anderem ein Strings-File. Jetzt habe ich das schon aufgemacht. Jetzt muss ich gleich wieder die Sprache zustellen. Hier habe ich ein Strings-File. Das ist auch wieder aus einem Paketinhalt. Also wie da eben ich den Paketinhalt von dem Adressbuch mir habe anzeigen lassen, ist das jetzt hier der Paketinhalt von Login Window. Bin dann hier in Contents Resources Job and L Project. und kann hier dann Lokalisierungsstrings ändern. Und einen, den ich mir rausgesucht habe, ist der About Box String. Und zwar für Single Processor Field Format, das hier muss da sein. Und hier mache ich mal den Platz halt raus, das %-Zeichen, mache einen eigenen Text rein. Was wollt ihr haben? Wollen wir einen Intel-Mac haben? Oder wir können so einen Dual-Core T5 machen, die nutzen so die. Immerhin muss ich mich nicht mal ausloggen oder einloggen, weil die Sprache sich ändert.
Das kommt noch.
Press of a memory startup, das ist noch nicht. Muss ich mich doch ausloggen. Ah! Also man könnte spekulieren, dass bei den Screenshots, die vor kurzem durchs Internet gegeistert sind, von Leuten, die meinten, ja, sie haben den Mac OS X Developer Preview für Intel zum Laufen gebracht, dass das vielleicht durchaus ja, geänderte Strings waren. Irgendwelche Kings hier.
Haben es nicht ausprobiert?
Ich habe leider nicht die 1000 Dollar übrig, um mir so ein zu mieten, nachzugeben zu müssen. Ich habe nur hier dieses Skill. Mehr habe ich nicht. Ja, das waren so mal die ersten paar ganz primitiven Sachen. Ich mache jetzt mal weiter mit Defaults und Please. Da wird es dann ein bisschen lustiger. Die Sachen sind auch weniger offensichtlich. Und zwar werden unter Mac OS 10 Preference-Dateien angelegt in XML-Format. Und da XML ja, je nachdem wie sehr man das so sehen will, human-readable sind, kann ich da auch schön als Human drin rumvorwerken, und das werde ich jetzt mal machen. Da gehe ich in mein Home, in Library, Preferences, öffne hier mal die Common. So sehen Preference-Dateien aus unter Mac OS X. Und hier gibt es ein paar lustige Felder, die nicht mit einer GUI versehen sind. Das heißt, ich kann hier Sachen einstellen, die es eigentlich offiziell keine Möglichkeit gibt, sie einzustellen. Beispielsweise kann ich den Finder, der ja normalerweise immer laufen soll, weil ja das die Systemshell ist, und der deswegen kein Kit-Item hat, wie alle anderen Programme, kann man sagen, wie zum Beispiel der Property List Editor, der hat ein Kit, also ein Programm beenden hier, ist das der Fall noch nicht. Und das kann ich zum Beispiel jetzt hier reingeben. Yes. Und das andere, was auch dann gesehen ist, Show of Files. Mac OS 10 ist ja per Default so nutzerfreundlich, wie es geht, sprich, es schützt mich vor den ganzen bösen Releaser. Und die kann ich jetzt eben auch anwenden. So, sicher? Ja, mein selber schuld, wer so einen Vorteil anbietet. Ich dachte mir, muss euch was bieten. Also ich habe meine ganzen Mach-Kernel-Geschichten hier, Sim-Files. Man kann ein bisschen so diesen leichten Grauschleier vielleicht sehen. Diese Ordner sind nicht ganz blau, sondern so leicht. Naja, okay, sieht man nicht wirklich. Ja, jedenfalls diese ganzen Dateien habe ich vorher nicht sehen können, die ganzen Punktdateien. so eine macOS 10 genauso wie bei jedem anderen Unix, die werden normalerweise auch nicht dargestellt, die kann ich jetzt alle sehen. Ja, und einmal werde ich den Finder killen müssen, damit ich auch das Kill-Item bekomme. So. Tja, Finder beenden. Yes. Ja.
Wenn
ich den Finder jetzt beende, ja, mal schauen. Ja, jetzt bleibt dazu. Aber ich habe ja genau meinen Doc und das stelle ich auch noch auf, und ja, kann ich das dann wieder starten. Beziehungsweise ich könnte jetzt auch andere Programme hier einfügen, um als Finder-Satz zu dienen. Da gibt es beispielsweise den Pathfinder, diejenigen, die ganz frustriert sind mit dem Apple Finder, der auch zurzeit wirklich nicht unbedingt so das Flugstück von Mac OS X ist. Der hat ja durchaus eine gewisse Attraktivität. Könnt ihr alles sehen, was ich mache? Überraschung. Gut. Ja, mal gucken, ob wir jetzt mal aus diesem Kritisamen rauskommen. Achso, ja, es gibt für diese ganzen Geschichten auch eine schöne Kommandozeilen-Geschichte, das Defaults-Programm. Mal an Defaults. Damit kann ich solche Sachen auch per Kommandozeile machen. Sprich, ich schreibe Defaults, Write, com, Apple, Finder. Und ich habe hier einfach aufgeschrieben, Apple Show All Files. No. Und kann auch so richtig schöne programmatische Einstellungen machen, wie sie es richtig schön kleinen Tool gehört. Ja, der Vollständigkeit halber.
Wenn ich das auf einem anderen Rechner mache,
ja.
Passwort,
wie kannst du das nutzen, wo Passwort? Wo sind wir hier im Ausblick? Habe ich noch gar nicht gesehen. Sieht interessant aus. Wobei, warte mal, Moment, ich glaube, dass Host eventuell sich auf hier Common Finder bezieht. Oder sehe ich das richtig? Nein, eigentlich nicht. Domain ist Domain Name, Cache Name, Domain Name. Ich würde mal spekulieren, dass sich Domain hier auf Common Finder bezieht, bis auf die. Kann ich nicht sagen. Also bin ich bisher nicht gut gespaltert. Sieht spaßig aus. Also wenn jemand Mac wäre, könnt ihr das mal ein paar testen. Wenn es sich lohnt, dann meldet ihr euch. Wir gehen mal drauf ein. Dann mach mir einfach ein Fenster auf, wenn du es hast, okay? Dann unterbreche ich kurz für dich. Okay, ja, jetzt machen wir ein bisschen weiter mit ein paar lustigen Sachen. Das ist alles hingekommen bisher. Ja, vorhin wollte schon jemand in der Registry sehen. Ich zeige dir die Registry. Und zwar ist es die mit dem Programm IORAC. Können wir mal kurz die Manpage aufrufen? Show IoT Registry. Ich habe also eine schöne Registry hier. Wie sieht das Ganze aus? Wobei Registry jetzt hier nicht zu verstehen ist im Sinne von, was man mit Windows kennt, so ein riesiger Moloch von irgendwelchen Key Values oder was da auch drin gibt, Entry Points, für was auch immer und so weiter und so fort. Sondern die Registry ist hier eine Liste von tatsächlichen Hardware-Devices. Sprich, irgendwelche Sensoren, Frequency-Geschichten, PCI-Devices etc. Kann man schauen, wie ich das hier mal.
Also, eher so als die Device-Weise
stehen oder was? So,
ein Ersatz für LSPCI? Ein Ersatz für LSPCI? Also, ich kenne LSPCI nicht, aber klingt so. diese einzelnen Teile, gehen wir hier irgendwo auch ganz rein, was haben wir hier? Sagen wir vielleicht einfach das, was ich mir aufgeschrieben habe, und zwar habe ich mir aufgeschrieben, diese schöne Kommandozelle hier. Was ich gerade reingegeben habe, ist folgendes. IREC-L für Principal View, dass ich auch die Attribute sehen kann. Dann habe ich einen Grep gemacht mit jeweils A5, also 5 Zeilen vorher und D5, 5 Zeilen nachher. Von Zeilen, in denen das Wort Temperature vorkommt. Also ich ziehe hier auf Temperature-Werte ab. Und genau das.
Bitte?
Das
ist das von der Art, die Grep ist, ein BSD-Grep oder ein Grep?
Also per Default würde ich immer raten, dass es ein BSD-Grep ist. Weil mit diesem ganzen Nu-Kram. Ja, die Nu-Leute sind halt so sehr immer ein bisschen fanatisch, deswegen geht man eher zu den Pragmatikern, als kann man es einfach machen. Achso,
Mein Grep?
Glue Project steht hier. Ja.
Sie machen nur die Glue-Line nochmal.
Ja. Normal. Also wir hatten zwischen macOS 10.1 und 10.2 beispielsweise DGET rausgeschmissen. Und Curl stattdessen eingenommen. Oder GNU-Make gegen BSD-Make, das sind solche Geschichten. Nein, ist halt so. Na, also wir haben inzwischen diesen J.K. Hubbard, einer von diesen ehemals, keine Ahnung, wo man machen mag, von den FreeBSD-Leuten. Es ist inzwischen Unix, Subdivision, was weiß ich was, Meister in die Datengeschichten bei Apple. Und die Gabelsachen werden auch relativ regelmäßig gesimpt zu jedem neuen größeren Release, beispielsweise zu FreeBSD. NetBSD gab es ein paar Sachen, also die BSDs untereinander sind da ja sehr kooperativ. OpenBSD-Geschichten kommen auch nicht so rein. Es gibt im Moment sogar im TrustedBSD-Projekt Subprojekte, die zum Beispiel Login-Funktionen einbauen wollen. Das ist dann teilweise sogar von Apple gesponsert. Da haben sie, fand ich ganz lustig, Leute von McAfee angeheuert, um irgendwelche Login-Funktionen in BSD einzubauen, die dann nachher in Babel benutzt werden sollen. Ähnlich funktionieren wie Features unter Solaris. Das ist auch ganz spaßig. Also wer danach googeln will, OpenBDS oder BSM. Ich hatte das mal hier auf der Liste, dass ich das eventuell zeigen wollte, aber das, da hatte ich nur Glück, dass es das vielleicht doch nicht so spannend ist. Ja? Nö, habe ich doch nicht aufgeschrieben. Nein, ist auch nicht so wichtig. Wie kamen wir jetzt drauf? GNU-Grep. Ja, genau. Naja, also ist es GNU-Grep. So, und was ich jetzt hier rausbekommen habe, aus meinem Kommando, dass die Registry ausgelesen hat und nach Vorkommnissen vom Temperature gesucht hat, sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Treffer. Das kommt, glaube ich, ungefähr hin. Ich denke, ich habe 4 oder 5 Temperatursensoren in meinem PowerBook hier drin. Und da sind jeweils Felder, wie zum Beispiel Location, das ist hier CPU Bottom Size. Was haben wir hier? Power Supply Bottom Size. Und jeweils auch solche Felder wie Current Value, Device Type Temps und so etc. Also man kann mit dieser Registry sogar richtig was anfangen. Und sie beispielsweise so Temperatursachen ausziehen. Oder zum Beispiel exakte Prozessor-IDs, Revision-IDs rausbekommen, die einfach über Sachen hinausgehen, die man aus High-Level-APIs rausbekommt. Also es ist ganz witzig, sowas zu sehen und sowas zu kennen. Und das zweite lustige Kommando, was ich mir aufgeschrieben habe, ist LSOF. LSOF. LSOF listet offene Files. LSOF listet offene Files. Finde ich sehr cool. ich habe es jetzt mal hier unter meinem User aufgerufen, sprich alle Programme, die in meinem Kontext laufen, werden hier aufgelistet, samt aller Files. oder Network Connections, die sie offen halten. Da ist zum Beispiel der Finder, da sind alle möglichen Directories offen, von denen ich gerade Fenster habe. Es sind hier Libraries mit drin, Shared Memory Geschichten, KQs, die angemeldet sind, alle möglichen lustigen Sachen. Und was auch drin ist, habe ich mich dann wieder hier, das kann ich eigentlich so, was auch spaßig ist, dieses LSOF. Zeigt auch IP-Connections an. Und ich rufe es jetzt mal als Sudo auf, also unter Root. Ich habe hier keinen. Und da sehe ich hier, was habe ich offen? Ich habe ich habe sogar 4 offen. Moment, ich muss mal jetzt so Objekte rausmachen. Also, das ist eine ziemlich Standardinstallation von Mac OS X. Und Mac OS X hat per Default nur 2 Ports offen. Sollte eigentlich als Default ganz sinnvoll sein, nicht so wie andere Systeme, die dann per Default was für Dämonen anschalten. Und plus diese beiden Dämonen lauschen jeweils nur auf Localhost. Das ist also ganz nett, so was zu haben. Ja, und LSOF kann man dann zum Beispiel auch aussuchen, wo beispielsweise iTunes sich seinen Film runterlädt oder ja, welche Craft-Dateien oder welche sonstigen Caches irgendwo gespeichert sind, etc. etc. Ich habe ihn, glaube ich, noch oben aufgeschrieben, man könnte aus dem iTunes Music Store Musikvideos rausziehen. Das ist aber eine andere Stelle. Ja, also FIOREC, die üblichen Unix-Hacker-Tools, ja, im weitesten Sinne. Ja, gut, der Begriff Hacker, ja, der eigene Geschichte. Bitte? GNU-Tools. Ach, also FIOREC ist aber kein GNU-Tool, oder? Hoffentlich nicht.
Das klingt so, der Unix-Hacker.
Da haben wir ja. Also nicht GNU. Meine Güte. Es existiert einfach. Also es existiert. Und es steht nicht gut. ja, okay, nachdem ich jetzt wieder ein bisschen trockenen Kram gemacht habe, hier Text und Kram, Easter Eggs. Ja, leider gibt es unter Mac OS X keine großen Easter Eggs mehr. Das hat eigentlich auch sehr viel Hack-Value, aber es wurde verboten, Easter Eggs in Programme zu integrieren. Das war früher mal sehr, sehr cool und sehr sehen unter den Mac-Entwicklern und Systementwicklern. Seitdem Steve wieder angemacht ist, hat es geheißen, nein, das passt nicht zu unserer Corporate Identity. Man könnte vielleicht auch irgendwie anheuern, vielleicht weg von Apple oder sowas, keine Ahnung. Also die Gründe werden nicht näher eingegangen. Es gibt aber immerhin noch ein Easter Egg. Das ist das einzige, so Easter Eggs einfach cool sind, würde ich das kurz zeigen. Und das finden wir, den Tag aufgeschrieben habe. Ah, da hier, Mail App. Genau, ein Mail App war das. Das war wieder ein Package. Unser Contents, Resources, Standards. Haben sich ein paar von den Entwicklern verewigt. Mit mehreren Ebenen. Allerdings ohne Namen. Ja, wer weiß, was. Ob sie dann dem Steam vorgeführt werden will. Also, Easter Eggs. Ja, Easter Eggs haben an sich meiner Meinung nach definitiv Hack-Value. Und es ist irgendwie ziemlich traurig, dass wir so wenig haben. Das ist ein Mac OS X. Früher war das eigentlich besser. Aber man sieht auch, einige Apple-Developer haben durchaus Sinn für Hacks. Und diesen Sinn für Hacks muss offensichtlich auch der Entwickler gehabt haben, der für den Progress-Balken zuständig war, den Mac OS X anzeigt, wenn es bootet. kommt so eine Progressbar, die anzeigen, wie lange man hier noch auf dem Login-Screen warten muss. Denn die Leute sind weggegangen und haben diesen Progressbar einfach als Progressbar implementiert. Dieses dumme Ding zeigt nichts an vom Fortschritt, der tatsächlich beim Booten vonstatten geht. Dieses Ding Progress einfach. alles mal ein netter Hack. Es gibt tatsächlich eine Datei, die nennt sich Boot-Time oder sowas in Richtung, da steht dann drin, wie lange der letzte Bootvorgang gedauert hat und danach orientiert sich dann die Geschwindigkeit von diesem Fortschrittsbalken. Aber es hat wirklich einfach nichts damit zu tun, was konkret tatsächlich passiert ist. Einfach nur Fake. Ja, das ist dafür gut, ziemlich oft. So, 2271, ich muss diese Klappe killen. Das fand ich auch einen gelungenen Hack. So, nachdem wir so ein bisschen Spaß haben, nachdem wir jetzt wieder ein bisschen Spaß hatten, komme ich wieder zu was sogar richtig sinnvoll. Diejenigen, die mit mir auf Mailinglisten sitzen, wissen, dass ich meine E-Mails mit S-Mark signiere. Keine Kuchen, doch. Na, einer. das liegt unter anderem daran, dass die Apple Mail, das Apple Mail und übrigens auch alle Mozilla Mail und was es sonst so gibt, bei Default kein GPT können und ich mir den Support nicht ganz beinbinden will, hier auch noch irgendwie komischen Plugins dann noch mit updaten zu müssen die ganze Zeit. Denn die Plugins, die für Mail abgeschrieben werden, um PGP oder GPT zu supporten, die müssen über ClassDump an Mail App herangeführt werden, denn Mail App, die Mail-Applikation von Apple, die mitgebundelt wird im System, unterstützt eigentlich keine Plugins, beispielsweise um dieses GPG-Zeug zu implementieren. Also offiziell müsste man sich irgendwelche Apple-Scripts schreiben, die dann den Content irgendwie rausnehmen, signieren und wieder reinschieben. Aber dieses GPG-Plugin läuft ein bisschen besser, und zwar nur ClassDump. ClassDump ist eine richtig coole Geschichte, und zwar habe ich das hier installiert. ClassDump ist sowas ähnliches wie OTool oder NN. Das heißt, ClassDump schaut in die Executables, in die Binaries von Programmen rein und kann Namen von Funktionen, Feldern etc. Rausziehen. Wobei ClassDump das besonders schick macht. Und zwar bastelt ClassDump gleich ein richtig schönes Header-File für Objective-C. Das ist einfach schick. Sprich, ich kann hier reingehen in meine System Library. Private Frameworks, das sind die Libraries, für die es keine öffentlichen APIs gibt. Und dann nehme ich mal hier was mit dem Bullet Slide schauen. Zack, und habe hier ein richtig schönes Original-Header-File, das ich jetzt einfach so inkluden könnte in Xcode und habe hier alle Funktionen aus dem Slideshow-Framework, für die es null Dokumentation gibt, die ich eigentlich nicht benutzen darf, auf die ich keinen Zugriff haben sollte. Ja, auch ein ganz schicker Hack eigentlich. Für diejenigen, die es gleich schon nicht kennen, ich kann mal zeigen, wie das Ganze dann zu was Sinnvollem wird. Nämlich habe ich mir erlaubt, von dieser Seite hier ein Programmchen zu besorgen. Der hat dann tatsächlich basierend auf den Header-Files, die da rausgekommen sind, ein Programmchen geschrieben. Und indem ich dann über das private Slideshow-Framework beliebige Slideshows starten kann. Ja, das ist mein Startseite für Web-Sharing, für meine Passion, die Default-Seite. Und eigentlich sollte ich laut offiziell Apple Support, Doku, bla, keine Zugriffsfunktion haben. Im Programm ClassDump kommt sogar da rein und kann solche lustigen Sachen machen. Also für diejenigen, das richtet sich jetzt eher für die tatsächlichen Mac-User unter euch, wenn ihr da mal Bock habt, wirklich ein bisschen rein rumzustochern, in den privaten Sachen vor allem. Das sind beispielsweise auch WLAN-Treiber-Geschichten, was man da vielleicht dann Sachen mehr einstellen kann, als die Betreiber offiziell erlauben. Da gibt es schöne Demos, beispielsweise die WLAN-Scanner, wie heißt der? iStumble etc., um in den Permissions Model reinzukommen mit Airports. Da geht es, glaube ich, über diese Schiene, dass man sie mit Cluster und die entsprechenden Funktionsaufrufe holt und dann diese Modi freischalten kann in der Treiber-Software für die Airport-Karten. Da kommt es doch noch. So, jetzt so ein bisschen was Lustiges. Jetzt zeige ich doch noch das iTunes, iTunes Music Store Movie Ripping. Und zwar gibt es hier im iTunes, wo wir übrigens seit kurzer Zeit auch einen Dev Radio Podcast haben, den ihr euch alle abonnieren könnt. Im iTunes Music Store, das gehört jetzt mal zu Mac OS X Next dazu. Ist einfach spaßig, deswegen packe ich das jetzt mit rein. Gibt es Musikvideos anzuschauen, die man nicht kaufen kann. Das ist Werbung, ähnlich wie man Vimeo anguckt oder MTV oder was es da alles gibt. Kann man sich die hier kostenlos angucken, aber man kann sie nicht runterladen. Denn wenn man die Musik haben will, soll man sie ja kaufen. Als AAC, sprich ohne Video. Das ist ja eigentlich ein bisschen lame, denn mit Video wäre ja durchaus auch spaßig. Und hier kann ich mal eins angehen. Vorbereitet, diese schöne Kommandozeile. Jetzt muss ich so schauen, wo ich bin. Jetzt mache ich mir das ein neues Verzeichnis auf. Denn ich benutze hier den TCP-Flow. Ah, wo stimmt, weil ich mit dem C gucke, ist ja gar nicht drauf. Ah, okay, klar. Mit TCP-Flow werde ich mir jetzt anzeigen lassen, was denn so im Netzwerk-Channel hier abgeht auf meinen Interfaces. Und zwar speziell interessiere ich mich hier für GET und POST-Einträge. Also GET hier, entweder GET oder POST. Und kann mir dann so die tatsächlichen GET-Aufrufe im HTTP anzeigen lassen, wo dann dieses Filmchen zu finden ist. FMB, diesen Film, vielleicht runterladen. Ja, Mac OS X ist nicht unbedingt nur auf der Musik gedacht. Man kann sich also durchaus auch vorstellen, Spaß zu haben mit Mac OS X, das über das hinausgeht, was der Hersteller ursprünglich intendiert hat. Die Moral von der Geschichte ist, dass jegliche Unix-Kram immer so finden kann, in dem Fall TCP-Flow. Kommt jetzt aus meinen Dublin-Ports. Dublin-Ports ist ein Plex, das die BSD-Ports auf Mac OS X zugänglich macht. Das heißt, ich habe Zugriff auf alles, was, oder praktisch alles, oder sehr viel von dem, was man unter PreBSD beispielsweise kennt, kann es einfach hier unter Mac OS X benutzen. Beispielsweise das TCP-Flow. Kann man schauen, ich glaube, das kommt auch wirklich aus Dublin-Ports, Local TCP-Flow. Ja, genau, Opt-Local, das ist ein Dublin-Ports. Um mal hier ein bisschen zu zeigen, dass man durchaus auch mit dem Mac OS X hacken kann und nicht nur dastehen kann und aussehen kann. PC. Das nächste, was ich zeigen möchte. Die Default-Entwicklungsumgebung, beziehungsweise das, was Apple hochoffiziell empfiehlt, ist Cocoa, sprich mit Objective-C zu entwickeln. einen Link-File oben drauf zu machen für die GUI und dann gegen die Core APIs zu programmieren, was durchaus Spaß macht. Allerdings viele Leute, mich inklusive, supporten zwar dann Apple und Apple eigene APIs, aber wenn es dann gegen eine eigene Programmiersprache nutzen zu müssen, bloß weil Apple meint Objective-C sehr, sehr toll, hört es dann irgendwann auf. Aber gewisse Entwickler mit entsprechend Talent und Motivation, sprich waren so genau von Objective-C, haben sich hingesetzt und eine Bridge geschrieben. Sowas gab es in ähnlicher Form schon von Apple offiziell, beziehungsweise, ja, also was es von Apple gab, war die Cocoa Java Bridge. Gab deshalb, weil es eingestellt worden ist, macOS 10.4 ist der letzte Release mit einer Cocoa Java Bridge. Ja, offensichtlich. Apple behauptet, es hätte zu wenig User gehabt für den Aufwand, den es nicht mehr macht. Deswegen gibt es nicht mehr. Beziehungsweise vermutlich die ganzen Nexis wollen halt, dass man Objective-C nutzt. Aber wie gesagt, findige Leute haben Bindings geschrieben für Python. Und mit diesen Python-Bindings kann ich mir eine richtig schöne, hübsche Sprache komplette Applikationen schreiben, die sich an und sich nicht von möglichen Programmierern unterscheiden lassen. Examples. Da haben wir beispielsweise, das machen wir mal auf, WebKit, einen kompletten Browser in Python geschrieben. Oh, ein Fenster. Gehe ich mal rein, eine Adresse, vielleicht ein Protokoll, die vorher auch mit dazu www.apple.com.
CCC,
mit WWW oder ohne? Wir sind also mit Ulm eigentlich, oder?
Ja.
Ja, sorry. Das Programm ist komplett in Python geschrieben und mit einem sehr überschaubaren Code, den ich mal aufmachen kann. Also aus diesen vier Dokumenten besteht das Programm, aber ein paar kleine Reserve-Files. Und hier, das ist das eigentliche Programm. Und das ist alles, dann ist so komplett der Browser implementiert worden. Der Gag an der Geschichte ist natürlich, wir haben hier einen Fall, was die GUI-Instanzierung macht und einfach ein WebView hier drin hat. Und diese WebView ist angebunden dann intern über Python an das Feld hier. Das heißt, das ganze Rendering wird in Wahrheit von Safari übernommen, sprich von diesem WebView. Ich musste als Python-Entwickler gar nicht viel groß machen. Und habe dann hier mit extrem wenig Aufwand rein in Python, ohne irgendwelchen Cocoa-Code schreiben zu müssen, ein komplettes macOS 10-Programm schreiben kann. Das ist ziemlich cool. Okay, gut, dann gehe ich jetzt hier mal weiter von den eigentlichen Python-Sachen, mit denen ich ganz normal hier echte Programme schreiben kann, weiter zu der speziellen Funktion von PyObjective-C, nämlich PyObjective-C hat auch eine richtig schöne API geschrieben für ein Feature von Objective-C, was eigentlich nicht wirklich so hochoffiziell sein sollte. Also es existiert, es ist ein Feature, es ist absichtlich hier drin in Objective-C, aber der Nutzen, den man damit erreichen kann, ist größer als was man sich vielleicht erhofft hat am Anfang. Das Ganze wird jetzt mit der Command-Zeile starten müssen. Und zwar aufrufen. Test. Genau. Jetzt habe ich mal iTunes nochmal aufmachen. Beziehungsweise ich mache die Process-ID von iTunes. was jetzt passieren wird, ich werde in das laufende Programm Python Code injizieren. Das war ein kompletter Python-Interpreter. Der läuft dann im Kontext von iTunes, das heißt, der hat Zugriff auf den gesamten Adressraum von iTunes und kann darin schlumpfen. Auch. Vielleicht kann ich hier sogar zusätzlich noch ein paar. Oh, Tatsache, ja. Wenn ich auf einen Class-Browser, der jetzt in der ersten Kosten anzeigt, die iTunes hier instanziert hat für sich. Ja? Tja, ja. Jetzt. Diese Mach-Injections sind verdammt mächtig. Es ist ähnlich wie die Shell-Attacks, die man für Windows kennt. Es ist nicht wirklich ganz nicht vergleichbar. Eine richtig schöne API, das ist ein Feature. Ja. Der Gag an der Geschichte ist, es funktioniert so, dass ich die Methoden einfach überschreiben kann. Das heißt, ich kann in beliebige Programme reingehen, die mir gehören, also in meinem Lesebeispiel sind, und dort Methoden überschreiben. Und dann nicht nur die Methode überschreiben, sondern ich kann dann meinen Code ausführen und sagen, okay, jetzt mach die ursprüngliche Methode, die da hätte sein sollen. Ich kann mich da reinschmuggeln und bin dann in diese fremden Applikation drin und kann da ja, diese auch auslassen.
Was ist das war so der ursprüngliche Sinn von dieser Injection?
Also das gibt es schon seit Netzzeiten und ursprünglich war die Idee, dass man Klassen anlegen kann, die Pose-S machen, also die sich dann für andere Klassen ausgeben können, um dann Funktionen erweitern zu können. Also bei Programmen, von denen man keinen Source-Code hat, dass man dann von diesem Programm Features nachrüsten kann. Es gibt auch durchaus legitime Sachen für dafür. Also ich kann auch ein Beispiel zeigen.
Ja, gut. Ich freue mich schon drauf, wenn es erst mit Fasten Firewalls gibt.
Ja. So was gibt es auch. Nennt sich Little Snitch. Es ist keine Personal Firewall in dem Sinne. Es ist einfach ein GUI für die eingebaute Firewall, einen eingebauten Packetfilter in Mac OS X, der dann anzeigt, ja, hier das bekommen, ich nach Hause und so weiter.
Es gibt
aber
auch eine richtige Personal Firewall.
Ja, vermutlich Summontag oder Intego oder sowas. Wie es alle heißen. Ja genau, ein legitimer Nutzen für sowas. Das ist zum Beispiel cool. Safari hat die dumme Angewohnheit, wenn ich mehrere Tabs offen habe. Ja, mach mal drauf. Wenn ich das Programm beende, beendet es. Was ich als dummer End-User meistens will, aber nicht immer. Denn ich sehe vielleicht, was hier gerade offen ist in meinem Computer, also ich hier. genug rumgeeilt für heute, ich muss ein bisschen was arbeiten, muss hier raus. Und macht zu. Und das Programm beendet sich in einem Tabs weg. Das hier ist jetzt über Machinjection reingekommen. Diese Warnmeldung fängt die Funktion ab, die Safari beendet und blendet eine schöne Warnmeldung hier ein.
Das heißt, wenn man Objective C programmiert, braucht man sich keine Gedanken über irgendeine Buggy-Schnittstelle machen.
Kann man so sehen, ja. Es ist auch nicht schlimm, dass es Closed Source ist. Es ist auch nicht schlimm, dass es Closed Source ist. Macht gar nichts. Ja. Das ist also so eine Machinjection, die sich da eingehängt hat in diese Quit, in den Quit-Aufruf. Nehme ich mal an, dass es ein Quit-Aufruf ist und dann mir ermöglicht, hier das Ganze abzufallen.
Ich will nicht mehr doch in die
Ja, klar. Ja. Wobei das hier gerade eben, das ist über eine andere Schiene gekommen, und zwar, das wurde nicht über eine Standalone-Machinjection injiziert, sondern das wurde über einen sogenannten Input-Manager da reingeworfen. Es gibt ein Verzeichnis, unter Mac OS X gibt es sogenannte Library-Ordner. Die Library-Ordner sind meine System-Ordner. Und da kann man Input-Manager hinzufügen. Und Input-Manager werden zu jedem Programm geladen, das startet, das Grundprogramm. Nettes Feature. Dieser Code läuft dann im Kontext des Programms und dieser Code kann dann auch Funktionen überschreiben, Machinjections machen. Die werden vom System reingeladen, wenn das Programm startet. Also, ich kann mich da auch nicht gegen wehren.
Das heißt, du brauchst mit dem Virus gar keine Befreiung für die Skriptschutz.
Du musst den Virus bloß an die Stelle hinlegen. Und genau so eine Demo habe ich jetzt auch für euch. Und zwar werde ich mal hier meinen Mail beenden. Und die Konsole aufmachen.
Kann der Mail-Abwendung schon zu reichen?
Bitte?
Kann deine Mail-Abwendung schon Folder subscriben bei iPad? Oder abonniert sie nur noch alle? Das wäre eigentlich ideal, wenn das Problem die Mail-Abwendung subscribt, normalerweise alle Folder. Also es ist nicht möglich zu sagen, ich bin jetzt nur diesem einen interessiert, sondern es werden dir alle 101 bloß noch auf Sync. Und insofern wäre diese Injection-Schnittstelle eigentlich perfekt, um den zu behalten, nicht einzusetzen können. Weil Apple ist jetzt nicht möglich, gerade in der neuen Version das einzuführen.
Ja, ich meine, du hast halt keinen Source von Mail. Also du hast dann die Funktionsnamen und kannst überschreiben.
Ja.
Wenn du das dann so rein implementiert bekommst, dann ja, klar. Aber Respekt.
Ich weiß nicht, was die Schützen haben. Nur eine Funktion macht, nur die Mail.
Ja, genau, nur die Mail. Du hast gar nicht mal so ein Recht, aber da komme ich gleich drauf. Jetzt möchte ich auch erstmal diesen tollen Mail zeigen. Also der ist eigentlich nicht von mir, leider. Aber ich habe immerhin eine Stunde gebraucht, bis ich ins Laufen gekommen habe. Also ein bisschen. Gestern hast du aber auch getan. Ja, der Mensch wollte halt das Script-Key ist nicht gleich damit rumlaufen und ja. Wie immer bin ich natürlich voll in die Kindersicherung reingelaufen. Sprich, ich musste mir erstmal ein schönes Bundle-Paket machen, damit es auch wirklich eingeladen wird. Aber es wird jetzt eingeladen. Und zwar folgendes. Ich habe mir auch ein schönes Endlog reingemacht. Das heißt, ich kriege eine Meldung, wenn mein Bundle geladen wird. Lassen wir jetzt mal Safari auch zu. So, jetzt schaue ich mal Safari. Safari läuft. Hier ist jetzt Tabu geladen worden, das ist auch so ein Plugin. Ah, das ist dieses Plugin, was die Warnung anzeigt. Das interessiert mich aber nicht. Ich wollte nur zeigen, dass das Mainhack da nicht reingeladen wird. Mainhack lädt sich nur, wenn Main geladen wird. Was ich das sehen kann. Audio Base Abelang Task, genau. Hier ist also gerade mein Code eingeladen worden. Was ich jetzt mache. Ich schreibe mal. Da hat er gerade einfach noch E-Mails. Ja, genau. Jetzt schreibe ich eine E-Mail an mich. Also mir. Auf mein Informatik-Account. Hallo. Und schicke das ab. Ja, und jetzt ist die E-Mail geschickt worden. Ja. irgendwas auf der Kugel sehen zu können, ohne irgendwas. Auch wenn ich einen Personal Firewall habe, wo ich nur schön sagen muss, ja, du darfst es tun, du darfst es tun. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, du darfst mal eine E-Mail schicken, die ich jetzt da schicken will. Und dann, ja, ist eben hier dieses Virus-Package angehängt worden von meiner Malinjection. Also, ja. Spaßig. Nein, nein, das ist... das ist nur einfach ein Textfile, glaube ich, hier aus temp/temp/virus-package. Normalerweise würde ich mich als Virus dann selbst verschicken oder ja, irgendwas tun.
Der hat es
mitsigniert, oder? Mitsigniert? Oh ja, stimmt, der hat sogar signiert. Ja, cool. Ja, Tatsache. Richtig. Cool. Habe ich selbst gar nicht gesehen. ja, also, es ist, Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Weil der Zug es sich verdient hat, mache ich auch noch mal seine Homepage auf. Er hat nämlich noch ein paar mehr Sachen da. Ruby. Yep. Da sind noch mehr solche Sachen. Zum Beispiel neben Mailhack ist auch hier iChat-Hack. iChat-Hack versendet sich selbst via iChat, also via Jabber und AIM, über Instant Messaging. Und Safari-Hack ist auch sehr, sehr spaßig. Safari-Hack initiiert sich in Safari und schreibt für den Passwort damit, oder also nicht Online-Banking, was man das sich so alles vorstellen kann, und protokolliert das alles schön mit. Ja, genau. Da ist noch viel Platz und Spaß zu haben. Ja. Das, was man vorhin meinte, wie man sich dagegen schützen könnte, indem man alles in eine Funktion reinpackt, das ist gar nicht mal so abwegig. Im Prinzip sind die Cocoa-Entwickler, beziehungsweise alles, was auf Objective-C aufsetzt, genauso gearscht wie Java-Leute. Java lässt sich dummerweise sehr easy hier kombinieren. Da ist es also noch schlimmer, da habe ich den ganzen Source-Code vor mir liegen. Und die einzige Waffe, die die Java-Leute dagegen haben, ist tatsächlich Obfuscation. Sprich, möglichst alles inlinen, möglichst Funktionsnamen strippen oder ersetzen durch irgendwelche ABC-Sachen, die möglichst keinen Sinn geben, dass man den Leuten es einfach erschwert, da drin durchzublicken, auch wenn sie Zugriff haben auf solche Funktionen, zum Beispiel bei Java, wenn sie Zugriff haben auf Decompiler oder bei Objective-C, wenn man einfach Sachen reininitieren kann in beliebige Funktionen. Man kann die ganzen Funktionsnamen sehen, Clustern habe ich direkt vorhin auch schon gesehen. Mit Clustern bekomme ich die ganzen Funktionsnamen sogar schon als Header-File ausgespuckt. Die einzige Waffe, sich dagegen zu wehren, ist Obfuscation. Mehr gibt es nicht. Und was Obfuscation bringt, wissen wir alle. Nur begrenzt davon. Also was zu tun, aber. Also unterm Strich, die Cocoa-Entwickler oder generell Objective-C-Leute können sich nicht groß dagegen wehren. Ich habe hier auf der nächsten Seite die... Ja, Apple hat 1900 irgendwann Next gekauft und lustigerweise haben dann die Next-Leute die Apple-Leute rausgeschmissen, so quasi. Also sowohl auf Chef-Ebene, sprich Steve ist geblieben und Chilamelius gegangen, als auch auf Engine-Ebene. Das heißt, die ganzen alten Mac-Leute sind im Prinzip haben den Kürzel gezogen, sie sind eigentlich übernommen worden, haben auch noch Geld gezahlt. Und ja, da sitzen halt alte Next-Leute da drin und versuchen, so gut es geht, ihre Kinder durchzudrücken. Sprich, wir sollen alle Objective-C nehmen, wir sollen alle Cocoa programmieren. Wir sollen jetzt auch auf Intel gehen, wie damals als Next. Hoffentlich geht es uns da besser als die Original-Next-Leuten dabei. Ja.
Sonst kommt der nächste Display-Buch von Apple und lässt sie da einkaufen.
Genau, ja. Genau. Doch, doch, wird auch gehen. Ja. Also, ja, es gibt sogar schon ein Release. Und zwar Der Mensch, der das publik gemacht hat, nennt sich Rensch. Das ist einer der größten Gurus, die seit den Magazinen rumlaufen. Der findet all möglichen Kram. Also fast alles, was irgendwie cool ist, lässt sich dann auf den Rensch-Homepages finden. Und meistens stellt man dann fest, dass der es schon vor einem Jahr oder sowas entdeckt hat. Er hat dann dieses Feature von Objective-C, was ja eigentlich schon alt ist, also der Next schon da war, von der Mac-Szene vorgestellt, 2003 bei der Mac-Hack-Konferenz. Und hat dann unter anderem auch diese Mach-Bibliotheken veröffentlicht, Mach-Inject und Mach-Override hieß es, glaube ich. Inzwischen gibt es dann auch Symbol oder Ape. Symbol habe ich benutzt hier für die Input-Manager-Library. Ape ist der Application Enhancer. Das ist ein Shareware-Programm, mit dem man noch einfacher solche Sachen überschreiben kann. Wobei einfach, ich kann euch mal den Source-Code für den Mainpack zeigen. Das ist primitivst. Das ist hier eine Datei plus ein Header. Wir machen beide auf. Das ist der Header. Und das ist die Datei. Das passt auf ein Screen. Das ist die gesamte Mach-Injection. Das ist die Mach-Injection, die E-Mail-Attachments hinzufügt, ohne dass man sieht. Also, wenn man das einmal hat, ist es einfacher, gibt es da kaum noch. Soviel ich weiß, ist es Objective-C Laufzeitsystem. Also wie die Leute auf den Namen Mach-Injection gekommen sind, ist mir eigentlich auch ein Rätsel. Denn eigentlich, was ich gelesen habe, basiert das Ganze auf diesem Pose-S-Mechanismus von Objective-C, dass ich Klassen posen lassen kann. Was es mit Mach zu tun hat, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich komme hier immer Mach vor. Das ist machbar. Keine Ahnung, also es gibt von dem Rensch das PDF, das er damals als Vortrag gehalten hat. Das ist also der berühmte Vortrag von diesem Menschen. Dann kann man sich das PDF als Slides hier runterladen, inklusive Sample Code und allem drum und dran, und da wird auch nochmal mehr im Detail gezeigt. Ah ja, genau, das eine ist hier der Code Fragment Manager im alten System und hier Import Own Vector Table Mach. Ja, also das ist halt das Binary-Format Mach O. Also wer es genau wissen will, kann sich sagen, hinter den Links angucken, die ich dann auch alle schön veröffentlichen werde. Und dann kann ich meine Slides, sobald sie im Netz stehen. Habe ich alles dazu gesagt? Ich glaube schon. Kann sich nicht gegen mehr. Ja, das muss dann mal reichen. War ja auch spaßig genug. Das ist ein Feature.
Um es mit Microsoft Word zu sagen, this behavior is by design.
Ja, genau. Es gibt da ganz spaßige Diskussionen auf diversen Cocoa-Entwickler-Wikis, wie man denn zum Beispiel sichere Shareware-Registrationen machen kann. Wenn ich einfach mit dem Mach-Injections die ganzen Kram beschreiben kann. Also die Leute versuchen dann auszuweichen auf irgendwelche Aktivierungsgeschichten oder halt Obfuscation etc. Aber letzten Endes, der Code läuft auf meiner Maschine, ich kann initiieren, was ich will, also haben sie halt verloren. Man kann es einfach nur den Kiddies schwer machen, aber gegen jemanden, der wirklich Motivation hat und Know-how hat, kann man sich nicht wirklich mehr. Brauchst du das Input Manager? Ja, du wirst natürlich schon schauen, was da abgeht. Aber ja, du solltest halt dann als Cocoa-Entwickler deine Funktion nicht so nennen. Ja, es gibt aber auch ganz normale Viren, wenn man das will. Man kann ganz normale Viren bauen, wenn man das will. Es gab dann schon den MP3-Konzept. Jetzt gehe ich doch in die Security-Schiene rein, obwohl ich eigentlich Hex machen wollte, aber das sind ja auch Hex. MP3-Konzept war sogar richtig cool, und zwar bei MP3-Konzept lief die Sache so, das war ein ganz normales MP3-File. Das heißt, man konnte das MP3-File auch wirklich in iTunes reinschmeißen und es hat Musik gemacht. Aber im ID3-Tag war Ostenbauer Code. Und durch die Besonderheit von macOS 10, nämlich eine Account Resource, Resource Forks sind übersetzt aus macOS 9 Zeiten, wo ich im Profile verschiedene Forks haben konnte im File-System. Also ich habe nicht nur einfach den Data Fork, den Fork, sondern ich kann verschiedene weiteres Files in einem Knotenpunkt auf dem File-System anhängen. Und in diesem Resource-Fork ist die Card-Resource, die auf einen, die einen Sprungpunkt enthalten kann. Das heißt, die Card-Resource zeigt auf einen Punkt, wo Code ist, den man ausführen soll. Sprich, wenn ich Doppelklick auf dieses MP3-File mache, dann sieht das System, aha, eine Card-Resource, sprich ein Programm, im Spring ausführen. Und dann springt das Ding in den ID3-Tag rein und führt den Code aus, der da steht. Wäre eine normale Benutzung als MP3-File, ganz normal Musik spielt. Ziemlich cool. Ich habe ihn leider nicht da. Was ich übernommen habe, ist, das sind zwei Programme von einem Typen namens Nemo. Der hat einige Sachen geschrieben für macOS 10. Rootkits, Shellcode, was man sich alles vorstellen kann, also der ist auch sehr produktiv, der Mensch. Alles Mögliche, ja, hat auch einige Security-Bugs gefunden, wie iSync, Privilege Escalation, das ist hier von ihm drauf. Also hat er das auch gefunden oder hat er das nicht gefunden? Nee, er hat noch nichts bald geschrieben, also ja, der macht, das ist wie gesagt ganz produktiv. Und er hat hier als Demo veröffentlicht zwei kleine Perl-Skripte, die Programme aneinander heften können. Was dann in der Praxis bedeutet, ich habe eben meinen Host und kann zu diesem Hostprogramm Code hinzufügen. Sprich, ich kann das Hostprogramm infizieren. Da finde ich hier ganz schick den Resource-Hook. Das benutzt wieder eine ähnliche Geschichte wie der MP3-Konzept, nämlich die Resource-Forks von Mac-Programmen, die Mac-Programme haben können. Ich habe zwei Programme, Host und Parasit. Die machen jeweils nichts anderes als hier mal ein Printf aufzurufen. Und zwar der Host sagt, hallo, ich bin der Host. Und die Payload sagt, File Infected. Und hier ist mein Parasit-Code, wobei der nichts anderes macht, als eben den Resource-Fork auszuführen. Mal schauen, dass ich euch das auch wirklich live mache und den Mac-File hier mal aufmache. Also alles, was ich hier tun muss, ich kompiliere einmal die Payloads. Jetzt habe ich hier den Host, der sagt, er ist der Host, und ich habe den Parasit, er sagt, File Infected. Und was ich jetzt mache, ist einfach dieses Skript aufzurufen, Infector Pair, und dann den Host und den Parasiten angeben. Infected. Wenn ich jetzt den Host aufrufe, hier bei Zeiten drin. Das heißt, ich habe hier erfolgreich infiziert. Dieses Infektor.pl ist so groß. Und kopiert einfach nur das Programm A in den Ressourcenraum von Programm B. Ja, und das war's. Also man kann auch ganz normale Viren machen, weil du es sehen, man muss nicht gleich Mach-Injections machen, wobei Mach-Injections natürlich mehr Spaß machen. So. Aber um es mal zu zeigen, dass man auch wirklich Viren machen könnte, mein Virus und Trojaner. Die Trojaner haben beim letzten Kongress ein paar Leute versucht, Aufsehen zu erregen. Tatsächlich habe ich hier von Apple einen Trojaner gefunden. Der datiert sich noch vor dem Kongress. Ich weiß bloß nicht mehr genau, ob das dann schon released war. Und zwar, wo habe ich es? Die README-Files von iWork. Da habe ich hier zum Beispiel das Benutzerhandbuch mit einem schönen PDF-Icon, was aber kein PDF ist, sondern ein A. Ich mache mal einen Doppelklick. Mit dem Doppelklick sieht man nur Vorschau wieder auf. Hier ist mein PDF. So wie ich das eigentlich auch erwarte. Also als Endnutzer habe ich ja nicht so groß gesehen, was mich irgendwie nervös machen würde. Aber, richtig. In Wahrheit ist es kein PDF, sondern Paket in der Anzeige. Ein ganz normales Programm. Ich kann auch mal hier näher reingehen. Das ist ein .app-Bundle. Eine Application. Mac OS X ist so anwenderfreundlich, diese Änderung auszublenden. Und hier drin. Das ist ein Programm, das geht her und lokalisiert das PDF quasi, in Anführungsstrichen. Denn das Programm geht einfach her und schaut, okay, unter welcher Sprache bin ich hier eingeloggt und startet dann dementsprechend das richtige PDF. Hier sind nämlich ganz viele PDFs drin, in Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Spanisch. Also ich habe hier ein lokalisiertes PDF in Form von einem Programm, in Form von einem Trojaner. Es ist natürlich klar, dass man sich hier alle möglichen Sachen vorstellen kann, was dann dieses Executable tatsächlich macht. Also das Executable könnte dann eben auch erstmal anfangen, ja, Sachen zu infizieren oder Mach-Injections zu machen und dann erst PDF aufmachen. Apple macht es vor. Genau, das ist auch ein Feature. Also works as intended. Wobei, gegen Trojaner hat man sowieso keine Chance. Also es ist immer schön, darüber zu lachen, aber einfach ein Programm zu machen und dann ein anderes Icon drauf zu hauen, das dann aussieht wie ein PDF-Dokument, das wird überall gehen. Da wird es auch nie irgendwo was geben, was man dagegen tun kann. Ich meine, ich kann warnen davor. Ich kann warnen, wenn ich zum ersten Mal ein Programm ausführe, was neu ist, dass es ein Programm ist. Das kann ich machen. Das wird teilweise gemacht. Und zwar wird das gemacht, wenn ich neue Protokolle einführe. Da gab es mal eine Lücke, das heißt Lücke, eine Schwachstelle, die man ausnutzen konnte, dass Protokollhändler eingeführt wurden unter Mac OS X. Und wenn diese Protokollhändler zum ersten Mal ausgeführt werden, dann wird eine Warnung angezeigt. Da komme ich später noch am Schluss drauf. Also Trojaner. Trojaner von Apple. Haben wir eigentlich alles, was man so zum Spaß haben braucht. Jetzt noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Fun.
Die Warnung ist eigentlich, die Warnung ist auch wieder überschreiben.
Die was? Die Warnung? Ja. Ja, wobei gewarnt sollte dann ja werden, bevor das ausgeführt wird. Ja, die Protokollhändler-Geschichte läuft ein bisschen anders. Also ich kann ja, ich mache am Schluss noch ein paar Highlights aus vergangenen Security-Updates. Und da gab es eine Geschichte, ich habe sowieso keine weiteren Schritte dazu, deswegen kann ich es auch jetzt gerade erklären. Da wurde über einen Meta-Refresh auf der Webseite ein Link aufgerufen. Dieser Link lädt ein Disk-Image runter. Disk-Images werden von Safari aus Convenience-Gründen automatisch gemountet. Und auf diesem Disk-Image ist ein Programm drauf, was in seiner Meta-Beschreibung drinsteht, was es als Protokollhändler für dieses Protokoll auftreten kann. Sobald der Finder dieses Programm sieht, also sobald ein Fenster aufgeht, wo das Programm angezeigt wird, wie diese Metainformationen geladen werden, registriert der Feind das auch als Protokollhändler. Und die Leute haben dann einfach angefangen und gesagt, okay, ja, hier mein Programm, handelt das Protokoll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also eins, was einfach nicht existiert. Und der zweite Meta-Refresh, den dann die Seite auslöst, ist auf eine URL, die als Protokoll nicht HTTP hat, sondern eben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das System weiß nicht, was es mit anfangen soll, aber das System hat ja gerade eben gelernt, es gibt einen Protokollhändler für das Ding. Und schwupps, wird das Programm auf dem Disk nicht ausgeführt. Ha! You are owned. Ja. Genau. Wie kam man drauf? Keine Ahnung. Egal. Ja, noch ein paar Fun-Sachen zum Schluss hier. Ich weiß nicht genau, ein paar von uns vielleicht schon kennen, wenn ich es mal auf dem Montagstreff auch gezeigt habe, weil es einfach Spaß macht. Ich möchte mal hier die Process-ID von meinem Doc rausziehen. Das sehe ich jetzt nicht. Doc 1527. So. Das ist ein kleiner, ja, das ist auch Workspace Intended eigentlich. Und zwar, es gibt hier die Möglichkeit, Slow-Motion-Effekte zu machen auf verschiedenen ja, Effekten, die macOS 10 anbietet, zum Beispiel den Genie-Effekt. Das zeige ich jetzt mal einfach hier so. Dieses Rausgleiten in Stock ist schön animiert. Und mit gedrückter Shift-Taste und jetzt hier auch Control-Taste, wenn es noch langsamer geht, geht es dann schön mit Zeitlupe runter, das war es gerade die normale Geschwindigkeit. Und während diesem Genie-Effekt, das mache ich vielleicht mit einem Film, und das ist noch eindrucksvoller, wenn ich während diesem Genie-Effekt Stock töte, ich müsste den Fenster ganz normal weiterarbeiten. Tada! Den Dock? Das Dock startet sich wieder von alleine neu, weil das Dock als Systemprozess immer wieder gestartet wird. Da gibt es einen Watchdog-Prozess, glaube ich, der sorgt dafür, dass das Dock immer wieder kommt. Also das Dock ist wieder da, hat jetzt eine andere Process-ID, aber ja, dieser Effekt ist eben angehalten. Das ist, ja. Ja, das kann ich. Bitte? Ja, genau. Ja, aber es ist, um Spaß zu haben.
Nehme ich ihn jetzt auch wieder weg, oder?
Ja, ich mache hier einfach mal den Minimize komplett und dann müsste doch normales Eis machen. Ja, also wenn ich versuche, Buttons zu klicken, dann muss ich die Koordinaten von den ursprünglichen Buttonpositionen treffen. Also ich kann die nicht in die Buttons. Also ich kann Buttons anklicken, aber auf ihren Originalpositionen. Bisschen, naja, das war halt nicht ganz so, das ist nicht so geplant. Ist ja auch nur ein kleiner Hack, um es Spaß zu haben. Firewire Stealth Mode, was ich hier auch noch als Spaß, als Fun-Stuff mit drin habe. Für diejenigen, die unser Firewall-Chaos-Seminar gesehen haben, das waren ja einige, das ist, glaube ich, das beliebteste Video, was wir zur Zeit auf unserem Server haben. Kurz zur allgemeinen Belustigung. Es gibt hier eine Firewall in macOS 10, das ist eigentlich ein Packet-Filter. Und da hat er eine ganz tolle Idee gehabt, einen Tarnmodus einzuführen. Und was passiert da? Er antwortet nicht mehr auf Pings. Ja, so als kleines ganz Schranker noch für unsere Kaya-Wall-Veteranen.
Wenn man nicht auf Pings, dann schiebt auch keine Release-Sets oder so.
Ich habe mir von Siri gestellt, dass unerwünschter Datenverkehr keine Antwort erhält. Okay. Das Perverse ist einfach, dass auf Pings nicht mehr reagiert wird. Warum macht man sowas? Gut. Um sich zu tarnen. Hast du bei Ende vorhin noch den Pingscan drin? Also es muss Feature-Requests gegeben haben, sonst hätte er es nicht so angetan, denke ich mal.
Nicht nur so, wie es
wenn ich gucke, wie der Mitarbeiter das sagt, dann kann ich nicht mehr in der Firma.
Ja, stimmt. Kann man machen, ja.
Ja. Und wenn er das erste Mal das akzeptiert hat, dann bleibt ihn das, weil er schon nie da
war. Die Bezeichnung Stealth-Modus ist einfach pervers. Wieso haben sie nicht einfach hingeschrieben, blockiert Pings oder so?
Ja, Tarnmodus kauft sich besser.
Ah ja. Es lügt aber.
Ja, weil ich das gerade gemacht habe, dieser Film hier. Ich wollte euch eigentlich ganz gern sogenannte Firewire-DMA zeigen. Hatte ich auch angekündigt hier für die Session. Leider hat es nicht funktioniert mit meinem iMac. Ich weiß nicht wieso. Mir schrecklich leid. Das Einzige, was ich euch zeigen kann, ist dieses Video von den Leuten, die beim letzten Kongress das FireWire-DMA gezeigt haben. Kurz für die, die es nicht kennen, FireWire-DMA ist wirklich Direct Memory Access, das heißt, ich kann über FireWire auf den Hauptspeicher dieses Rechners zugreifen und wird in diesem Hauptspeicher lesen und schreiben, wie ich gerade lustig bin. Das ist auch ein Feature.
Ja.
Ihr Firewire-Problem ist relativ, also es ist ein Feature von Firewire, dieser DMA-Modus, den man aber abschalten kann. Warum der Party voll an ist, keine Ahnung, es ist ganz spaßig zum Country-Bugging machen oder für Forensik an laufenden Server zum Beispiel, also man kann da schon sinnvolle Sachen auch mitmachen, aber ja, auch unsinnvolle.
Weil du bei Windows-Kisten bei Default nur schreiben, aber nicht lesen kannst, meinte der Typ im Vortrag, was ich dann schon besonders cool finde.
Cool.
Also, das Schreibzyklus ist, dass du dir lesen erlaubst, oder?
Vermutlich.
Also die Leute, die das publik gemacht haben im deutschsprachigen Raum, waren auf dem letzten Kongress von der LBTH, Aachen waren es, glaube ich, ein paar. Die waren auch sehr spaßig drauf, die hatten auch eine Menge Spaß mit dem Zeug. Und die haben hier eine Erweiterung gemacht, Mai diesen Jahres, haben sie den ultimativen Holy Grail implementiert, den man sich in diesem Ding vorstellen kann, nämlich You are owned by an iPod. Ein iPod mit Linux, der über FireWire Rechner benutzen kann.
Cool.
Er hat also hier Linux auf seinem iPod installiert. Und da hat er dieses Python-Skript. Und es verabschiedet sich das iPod von seinem Screenbuffer. Tja. Nicht schlecht. Auch denkbar wäre beispielsweise, dass der iPod, der ja über eine 40 GB-Platte verfügt, einfach den Arbeitsspeicher mitnimmt. Könnte ja nützlich sein, was da drin steht. Also recht spaßig. Was? Das ist auch von ihm selber. Da steht uns ein iPod. Na, selber eingeschrieben wurde. Diese Geschichte ist bekannt seit, ich glaube, 2002. Da kam ein Programm auch bei der MacHack. Also alles, was man so auch an coolen Sachen so wiederentdeckt im Laufe der Jahre, war dann schon mal auf der MacHack irgendwo vorgekommen. Und zwar nannte sich das Firestarter. Die haben das noch cooler gemacht. Die hatten über QuickTime ein Feuer gerendert und dann auf einem beliebigen anderen Rechner dieses Feuer dargestellt. Auch wenn der Rechner über CD gebootet war, also wirklich nichts an Software drauf war, als Device, direkt über FireWire den mal aufgemacht. Das ist ziemlich cool.
Was für Details zu denen, wie man es abschalten kann? Weil
ja.
Wir haben Sie ein bisschen gesprochen auf dem Vortrag, die meinten, der Treiber muss es abschalten. Und nein, der Treiber aktiviert es, blöderweise. Aber da konnten Sie mir nicht erklären, warum man dann trotzdem den Boot sogar schon sehen konnte. Also bevor die Treiber geladen wird.
Also ich kann dir sagen, wo unter Darwin bzw. macOS 10 das Ganze macht. Und zwar im Darwin-Kern, wenn ich da meine Google-Skills hier schnell genug durchbekomme.
Alex,
genau, Security Firewire.
Ansonsten hat der Max Doms halt nach dem Vortrag noch da auf der Seite, wo die Slides online sind, noch zusätzliche Infos draufgeworfen mit verschiedenen Kommentaren, die nachher aufgekommen sind. Vielleicht steht es da auch dabei. Okay. Also einfach mal draufschauen.
Ja.
Finde ich jetzt spontan nicht. Also es gibt unter Mac OS 10 die sogenannte Funktion Open Firmware Passwort ersetzen. Mit Open Firmware Passwörtern kann man verhindern, dass der Rechner von einer anderen Tradition bootet. Man kann verhindern, dass der Rechner über die Tastenkombination Command S beim Booten in den C-User Mode geht, wo dann auch eine Root-Shell bekommt. Und das Setzen von Open Firmware Passwörtern verhindern auch, dass man über FireWire an den Arbeitsspeicher ankommt. Und ob das Open-Firmware-Passwort gesetzt ist oder nicht, wird in Darwin abgefragt, das heißt vom Mach-Kernel. Das heißt, auf Kernel-Ebene wird dann da eingestellt, ob dieses FireWire-DMA funktionieren soll oder nicht funktionieren soll. Also das Ein-Ausschalten wird dann vom System-Seite gemacht, vom Darwin-Kernel. Man kann es vermutlich auch schon mit der Open-Firmware ein-ausschalten, weil die Open-Firmware die ganzen Devices bootstrapped und hochfährt. Aber im System, was hier an den Features angeboten wird, um das eine auszuschalten, wird es auf Kernel-Ebene gemacht. Ja, wenn man auch dann, wenn wir gerade bei der Open Firmware sind, habe ich hier noch einen anderen Bonus als Entschädigung dafür, dass ich euch das FireWire-Thema nicht live zeigen kann. Dazu muss ich kurz mal den Bildschirm wechseln. Wir hatten es ja gerade von Open Firmware. Das hier ist Open Firmware. Hier läuft das Spiel Pong im Bootraum. Also hier ist kein Betriebssystem drunter, nichts. Hier ist ausschließlich Forth Code. So F-O-L-T-H ist das. Ich kann hier komplett Pong spielen. Das ist relativ flott, weil hier gibt es keine Interrupts oder sowas in Richtung. Es wird hier nichts gescheduled für irgendwelche Threads oder sowas. Hier ist einfach, hier bin ich. ja, ich kann schön Pong spielen. Jetzt haben wir vergessen zu testen, ob man das auch wirklich. Das kann ich mal zurück, auf den Fernseher. So sieht das aus, wenn ich mit den Tasten Apfel, Alt, OF boote, komme ich in diesen Bootmanager rein. Ist auch ganz spaßig, um Map-User zu erschrecken. Wenn Sie Text sehen, wie es geht. Beim Mausspart auf der IPF drücken. Und in diesem Open Firmware kann man sich von der Festplatte Forth-Code laden und den ausführen. Und zwar gibt es hier, ich weiß nicht, vielleicht sieht man es noch, nee, doch, das Kommando heißt boot.hd/ofpong.txt. Und dann bootet er in dieses Textfile. In diesem Textfile steht der Forth Source Code drin und spielt dann Pong. Und mit Bein kommt wieder raus. Jetzt geht die normale Bootvorgang weiter. Genau. Also da war bisher nichts, was auch mit Verlisten einer Betriebssystem erinnert. Ja. So. Also, Baum spielen. Auf Spaß. Was habe ich noch? Ach, der Safari-Bug. Jetzt, ich glaube, es kommt bloß noch ein bisschen Kleinkram. Ja, den Safari-Bug zeige ich euch auch gerade auch noch. Das ist wieder was für einen guten Handrensch. Der Typ ist irgendwie einfach cool. Und zwar, ja, der Safari-Bug. Ein Bug in Safari. Da ist mit irgendeinem Overflow, konnte der in was weiß ich was für Bereiche rein und lädt dann in sein Image, in sein Images was weiß ich was für Code rein. Also da sind Daten drin von weiß Gott woher. Auch mal ein schicker Code, ein schicker Bug. Was da passiert ist, glaube ich, das sind übergroße, übergroße, nimm mal nicht mal. 71. Naja, ich glaube, das Bild ist tatsächlich näher. Irgendwas macht ihr jedenfalls, dass diese lustigen Effekte kommen. Fand ich nett. Dachte ich mir mal in die Presse rein. Watchdog. Achso, ja, die Implementierung von dem Watchdog. Eigentlich funktioniert jeder Watchdog so, deswegen habe ich es eigentlich übersprungen, aber so für den normalen End-User mal als kleiner Hinweis. Beispielsweise unter macOS 10 Server. Ich denke, dass macOS 10 Client das auch macht, vielleicht für Doc.app, aber sicher weiß ich es nur für macOS 10 Server. Da gibt es den Watchdog, der ist dafür zuständig, sicherzustellen, dass bestimmte Dämonen auch wirklich immer laufen. Beziehungsweise, wenn der Rechner abstürzt, soll ein Neustart gemacht werden, damit die Uptime einigermaßen oben bleibt. Sofern der nach dem Neustart die Kiste nicht gleich wieder abschmiert. Und was dieser Watchdog macht, er setzt über Open Firmware ein Neustartdatum. Und zwar in 5 Minuten. Also wer den Watchdog benutzt, arbeitet quasi immer mit der Pistole am Kopf. In 5 Minuten nutzt den Rechner ab. Und dieser Watchdog baut dann eben darauf, dass er, wenn der Rechner nicht abstürzt, dann innerhalb von 5 Minuten auch mal irgendwann wieder dran ist und sagen kann, okay, den Timer oder ein bisschen weiter setzen, dass eben kein Neustart passiert ist. Eigentlich funktioniert jeder Watchdog so, daher ist es nicht selbstbelebend, also sozusagen. Aber auch mal ein spaßiger Hinweis für die autonomen Nutzer von der GoC, zu wissen, wie das funktioniert. Deswegen hier auf meinen Fun-Button drauf. Krypto-Ecken, ah ja genau, Krypto-Ecken ist noch was Lustiges. Unter macOS 10 gibt es inzwischen jede Menge Krypto-Zeug. Offiziell die Basis für alle Krypto-Services in macOS 10 ist CDSA, das ist ein Standard von der Open Group. Das ist tolle Dokumentation, das ist ein Riesenmonster, dieses Teil. Im Grunde genommen ist es schlicht eine feste API, um auf Krypto-Services zugreifen zu können, möglichst sicher. Implementiert werden dann beispielsweise die verschlüsselte VM, da kommen dann die Krypto-Routinen aus der CDSA. Oder bei Keychain oder Firewall, das sind verschlüsselte Disk-Images bei Firewall oder Keychain, das ist eine Möglichkeit, Passwörter verschlüsselt abzulegen auf der Festplatte. Da die ganzen Krypto-Routinen kommen dann aus dieser CDSA-Geschichte raus. Und da ist unter anderem sind da die Card-Services mit dabei. Die Card-Services sind cool. Ich weiß mindestens von einer deutschen Universität, die für die WLANs auf Cisco-Clients setzt zur Authentifizierung. Und da auch Zertifikate einsetzt. Das heißt, jeder Student hat ein eigenes Zertifikat, mit dem er seinen Cisco-Client auf dem Notebook füttern muss, damit er in das WLAN reinkommt. Und dort interessiert man sich auch für die Card-Services von macOS 10. Card-Services heißt, dass ich mit einer Chipkarte, auf der dann der Private Key drauf ist, mich dann ohne Passwort oder sowas einloggen kann. Einfach Karte rein und einloggen. Oder eben, dass ich zwei Komponenten im System habe, dass ich etwas besitzen muss und etwas wissen muss, also Karte plus Passwort drauf. Warum habe ich hier den System rein? Die Card-Services sind ganz spaßig. Das kennt im Moment noch praktisch niemand. Also ich kenne auch niemanden, der es groß benutzt, abgesehen von einigen Bundesbehörden in den USA, die diese Karten benutzen, wenn sie beispielsweise in der Großzimmer in irgendwelchen sicherheitskritischen Sachen einsetzen. ein Standard für Smartcards, richtig?
Oder was? Homebanking.
Homebanking. Ich glaube, Homebanking-Sachen habe ich keine gesehen in CDSA. Also, ich erinnere mich nicht dran, Homebanking-Sachen gesehen zu haben in CDSA. Was ich aber gesehen habe und was ich jetzt auch hier noch für die Mac OS X Hexe-Session eignet. Ist das hier. Die einzigen User, die derzeit die Card-Services nutzen, sind diese hier. Also jeder von euch, der ein macOS 10 Rechner hat, kann diese ganzen hübschen Army-Seal-Sachen hier auf seinem Rechner finden. Das ist alles da. Das sind derzeit noch die Haupt-User, Coast Guards, Department of Defense. Die Leute haben auch dann entsprechend ihre eigenen Private Keys drauf, gegen die man dann authentifiziert oder wie auch immer das dann im Detail noch läuft. Ich hab nur eine Keychain gesehen, dass da noch ein paar vertrauenswürdige Schlüssel sind von solchen Leuten. Da ist also ja, auch ein bisschen Spaß mit drin. Sieht man selten, einfach nice to know, dass sowas da drin ist. Aber im Grunde genommen sollte es nichts Böses sein. Denn was hier implementiert ist, sind einfach nur die Card-Services, die diese Leute dringend brauchen und die theoretisch anderen Leuten auch zur Verfügung stehen könnte, wenn man dann wüsste wie. Es gibt einen Menschen namens Geddes, der auch öffentlich auf seiner Homepage solche Sachen als How-To stehen hat, wie man sowas benutzt. Sowas freischaltet, da braucht man ein paar Patches in der Config-Datei von Loggenbinder. Also es ist nichts Geheimes hier drin, aber ich konnte jetzt sagen, Spaß damit haben. Wie auch immer. Es gab mal zu früheren Zeiten unter macOS 9 auch schon biometrische Einlog-Verfahren, sprich es gab einen Stimmenerkenner, den gibt es jetzt schon seit längerem nicht mehr, keine Ahnung warum. Ich hatte mal auf einer WWDC mit dem Product Manager von dieser Ruby gesprochen, von den Speech-Geschichten. Der meinte, dass es durchaus im Bereich jetzt denkbar ist, dass sowas wieder kommt. Aber bisher habe ich es noch nicht gesehen. Aber beispielsweise Fingerabdruckscanner oder sowas zu implementieren und sich einzuloggen, kann man da sich durchaus auch mit vorstellen. Ja, es gibt aber auch Sachen, die nicht auf die Kryptobasis in der Core 10 zugreifen. QuickTime, iTunes haben eine eigene Geschichte implementiert für den iTunes Music Store, für die Verschlüsselung dort. Und natürlich auch ganz separat sind die Unix-Tools, die man von den der BSD-Schiene bekommt, OpenSSH, OpenSSL, hat natürlich auch ihre eigenen Krypto-Libraries, also ist nicht alles auf einem aufgebaut. Ja, Rootkits haben wir auch, das war jetzt gerade wieder kürzlich aktuell. Die erste Frage von End-Usern, nachdem die Pro-User erstmal geheult haben, dass wir jetzt vom PowerPoint auf Inhalt umsteigen müssen, kamen dann auch die ersten Fragen von End-Usern, die sich dann nicht drum gekümmert haben, dass sie eine tolle Architektur verstehen, sondern die gefragt haben, ja, wenn ich jetzt macOS 10 auf x86 Prozessoren habe, laufen dann jetzt dann auch da die Viren? Ja, es gibt natürlich dann einfach mehr Know-how, was auf dem Markt ist, um x86 Shellcode zu produzieren, aber im Prinzip ist es kein großes Argument, ob das jetzt auf PowerPC oder auf x86 läuft, denn es gibt so lustige Services und Webseiten im Netz wie das Metasploit Project, wo ich mir das Shellcode downloaden kann für ja, verschiedene Verwendungszwecke, die ich für macOS 10 brauchen könnte. Vorgefertigt schön, aufgelistet nach Bytegröße, einen Shell aufmachen, auf dem Port hören, Telnet etc. Ja, also, es gibt auf macOS 10 Rootkits. Das, was man manchmal auf Slashdot-Diskussionen hört, dass es doch schon Malware für macOS 10 geben soll, ist meistens der Opener. Das ist ein Bash-Skript. Ja, auch so kann man Rootkit machen, macht halt dann einen neuen Account auf und sowas. Installiert ein paar Sachen. Also was gibt es auch, aber ist eigentlich nicht groß nennenswert. Ja, und zum Schluss will ich noch ein paar spaßige Security-Updates zeigen. Da hat es hier ein schönes Tech-Dokument von Apple, wo die ganzen Security-Updates der letzten Monate aufgelistet sind. Das ist jetzt hier 2005. habe gerade angefangen, die System-Updates nach Jahreszahlen zu benennen. Wir sind jetzt gerade bei 2005-7, angefangen bei 2005-1. Hier oben sind auch Links zu früheren Security-Updates. Ja, jetzt bin ich gleich mit 2 Stunden voll, dass ich jetzt hier bei meinen 2 Stunden bleibe. Deswegen werde ich jetzt hier nicht in alle reingehen, aber ich werde hier aus meiner Liste vielleicht ein paar von den spaßigsten vorlesen. Genau. Was beispielsweise spaßig war, vielleicht noch ein Wort dazu. Auf den Mailinglisten, auf den Mac-Mailinglisten ist jedes Mal, wenn ein neues Betriebssystem-Release rauskommt, ein Riesentrahat, was denn für neue Sicherheitslücken in diesem System drin sein sollten. Kürzlich hatten wir das bei macOS 10.4, da gab es dann eine Lücke in Quartz, beziehungsweise Quartz, wie heißt das nochmal? Die Core Graphics war das, glaube ich. Mir fällt es nicht ein, egal. Damit konnte man sich Systemdaten auslesen, sprich jemand, der auf seiner Homepage einen Quicktime-Film einbettet und in diesem Quicktime-Film diese Quartz-Funktion drin hat, konnte damit Informationen über den Rechner auslesen, sprich, was für eine IP habe ich, was ist mein Hostname, was ist mein Rechnertyp. Eigentlich Blödsinn. Also mit diesen Sachen fange ich nicht groß was an, aber es gab ein Riesendrama darum, dass es ja so schlimm sei und dass die Qualität so in den Keller gegangen sei und dass Apple buggy Software released. Was die Leute nicht bedenken, ist, dass es durchaus schlimmere Sachen gegeben hat, die einfach nicht bei einem Punkt 0 Release drin gewesen sind, sondern später gefixt worden sind, wo die Publicity nicht so groß war. Beispielsweise hatten wir durchaus schon Buffer-Overflows im Apple-File-Server, der Remote Root erlaubt, also ein Overflow, über den ich dann, wenn AFP an ist, also per Default sind die Sachen halt aus, aber ich konnte, wenn der Apple File Service, wenn der Apple File Share Daemon gelaufen ist, konnte ich da Buffer-Overflows produzieren, mit denen ich dann Root-Zugriff bekommen habe. Es gab beispielsweise Lücken in iTunes, dass ich mit einer präparierten BMS-Datei, das ist eine ganz normale Playlist-Datei, auch ein Buffer-Overflow produzieren konnte und eigenen Code einschmuggeln konnte. Es gab Privilege Escalations in iSync, speziell in M-Router, mit der ich dann auch Root-Rechte bekommen konnte, so wie ich es weiß. Einer von meinen Favorites, das ist einfach herrlich, war zu macOS 10.0 Zeiten, ich glaube 10.1 hat man es dann entdeckt, ein Screensaver-Absturz, das war einfach göttlich, und zwar die meisten Leute, ich auch, macht auch Sinn, haben ihren Screensaver so eingestellt, dass nach 5 Minuten eben das Ding kommt und man kann den Screensaver erst wieder loswerden, wenn man eine Karte eingibt, also das normale Account-Passwort eingibt. Da gab es einen Bug, wenn man nur genügend Müll reingeschrieben hat in die Passwortabfrage, dann ist das Ding abgestürzt. War auch wieder zum Müllsystem drin. Ganz spaßig. Dann gibt es, oder gab es Sachen wie Startup-Items. Ich habe gesagt, dass die Systemordner in macOS 10 Library heißen. Und in diesen Library-Ordnern kann man dann auch beliebige Subdirectories finden, beispielsweise Keyboard Manager, für den wir es vorhin hatten. Da gibt es auch eine Art von Library, eine Art von Directory, die nennt sich Startup-Item. In Dateien, die im Startup-Item liegen, werden bei Booten des Rechners ausgeführt als Root. Und per Default existiert dieser Ordner nicht. Das heißt, ich kann den auch nochmal anlegen und Sachen von mir reinlegen, die dann als Root laufen. Oder ein Programm macht sowas für mich, ohne dass ich es weiß. Und läuft dann als Root. Was es auch gab, waren feindliche RCG-Server. Es gab eine Default-Einstellung in macOS 10, die mir Advertisements von Passwort-Servern, beziehungsweise von Directory-Servern angenommen hat, die über DHCP gekommen sind. Und die dann auch wirklich diesen DHCP-Server, diesen Passwort-Server genommen hat. Das heißt, jemand konnte dann sich mit seinem Passwort auf meinem Rechner einloggen, obwohl er auf meinem Rechner gar keinen Account hat. Und auch durchaus als Root, wenn der Passwort-Server sagt, dass dieser Account Root-Rechte haben soll. Das war auch ganz spaßig. Und ja, die Protokoll-Helfer-Geschichte, die ich gerade eben schon erzählt habe, da gab es zum einen mal den Protokoll-Helfer, der sich dann registriert hat und schön brav Protokoll-Requests angenommen hat für beliebige Sachen. Und das andere, was in diesem Zusammenhang auch noch da existiert hat, war ein Help-Protokoll. Das Protokoll Help wurde von dem Programm Help-Viewer gedient. Das heißt, wenn ich in Safari eine Help-URL bekommen habe, wurde der Help wieder gestartet. Und dann gab es eine lustige Funktion. Und zwar konnte ich ein Run-Script mit übergeben. Und dann hat das, dieser Help-Viewer ein Programm geöffnet für mich oder ein bedienungsanweisendes Skript ausgeführt. Das konnte ich einfach in der, zum Beispiel als Meta-Refresh mit einfügen in die URL und dann hat es, ohne dass ich was tun muss, einfach nur aufgrund von dem Unsurf an der Seite, die so repariert ist, der Help-Viewer sich geöffnet und es wurde dann hier ein Programm geöffnet oder halt das Skript ausgeführt, das dann viele Dinge machen kann. Also wir haben durchaus spaßige Sachen drin gehabt. Obwohl bei jedem neuen Release dann das Geheule groß ist, muss man da meistens sagen, dass es Blödsinn ist, was die Leute sagen. Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus wirklich ernste Lücken in macOS 10. Also das ist einfach Realität. macOS 10 ist nicht besser und nicht schlechter als jedes andere System. macOS 10 ist einfach ein Linux-System mit einer GUI, die nicht nix ist, sondern Cocoa. Aber im Grunde genommen ist macOS 10 ein ganz normales Unix-System wie alle anderen auch. Sieht ein bisschen hübscher aus, kann vielleicht ein paar Sachen früher, weil es eben kommerziellen Support hat als andere, ist dann dafür nicht komplett Open Source, aber gut. Aber es ist nichts unhackbar oder hier toll von Viren geschützt oder sonst irgendwas. Nur weil es bisher keinen Big One gegeben hat, heißt es nicht, dass es einen Big One geben könnte. Das Einzige, was uns Net-User davor schützt, ist unser Marktanteil. Und die Tatsache, dass man als klar denkender Hacker möglichst nicht dahin uriniert, wo man nachts schlafen wird. Also warum soll ich mir von macOS 10 hier schreiben? Ja. Also insofern sind wir einfach ein sozialer Haufen, der sich nicht auf den eigenen Schlafplatz uriniert. Ja gut, also ich hoffe, dass ich euch ein bisschen zeigen konnte, dass man sehr viel Spaß haben kann mit macOS 10, dass es da sehr viel Potenzial gibt, dass man sich nicht vor anderen Hacker-Systemen verstecken muss, dass man viel machen kann. Ja, vielleicht hat es euch auch ein bisschen gefallen. Ja. Hat noch jemand Fragen? Also die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, war, ob man dieses System von .app-Verzeichnissen auch auf anderen Filesystemen fahren kann. Genau. Ja, definitiv. Denn das mit den Nutzerverzeichnissen hier sind wirklich Verzeichnisse. Also das sind keine Forks wie früher unter macOS 9, sondern das sind wirklich ganz stinknormale Directories, in die ich ganz normale rein CD'en kann. Also CD, irgendwas auf der Konsole, dann bin ich da drin, das ist ein Directory. Das Einzige, was hier gemacht wird, ist GUI-Trickserei von Finder. Also mein Finder, meine GUI, weigert sich schlichtweg, wenn es ein Programm findet mit einer .app-Endung, dieses Directory anzuzeigen, sondern zeigt einfach nur den eigenen an und fertig.
Mit dem Executable-Flag gesetzt. Insofern, wenn ich das PDF-File doppelklicke, dann das GDF-File öffnen, kann ich einfach das Execute, also ich kann es nicht ausführen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich führe auf meinem Mac noch eine zweite Partition ein, in der ich Execute-Reflex-Scanner dann nicht zulasse, dann würde es mein Ziel sein, dass mein Doppelklicks das tun, was ich mit Doppelklicks erwarte.
Ja, okay, du schlägst also vor, dass du ein File-System hast, auf dem es keine Executable-Rechte gibt.
Ja.
Ja, wäre eine Option. Ich kenne allerdings kein File-System, was Executable-Rechte nicht beinhaltet.
Also bei einem Root-System, wenn das
ist mir nicht bekannt. Also es gibt File-System-Spielereien unter Mac OS X, zum Beispiel UnionFS ist so eine lustige Sache, da kann ich über ein existierendes File-System ein Image drüber legen. Und dieses Image enthält alles, was im Original-File-System drin ist, plus eben noch extra Funktionen, die über das Image laufen. Aber solche Sachen, dass man, es gibt den Flag Ignore Privileges. Ob dieses Ignore Privileges aber auch dann Executable-Rechte ignoriert, weiß ich nicht. Würde es sich eigentlich anbieten. Also Ignore Privileges ist normalerweise so der Mac OS 9 Fallback. Unter Mac OS 9 gab es schlicht keine Permissions und keine User-Rechte, sondern der User, der gerade am Rechner saß, der hat halt alles angucken können. Und diese Ignore Privileges war für solche Fälle gedacht.